Entgegen meinem Willen bin ich auf die andere Seite der Mauer geschoben worden. Im Knast war ich äußerlich gefesselt, im Westen war ich es innerlich.
Sie hatte Charisma, sie war mutig und eigensinnig.
Staatsfeindliche Hetze, verfassungsfeindlicher Zusammenschluss.
Irgendjemand brüllt vorläufige Festnahme, gegen sie wird ermittelt.
Ihr durftet eben Zeuge werden von akustischen Schnipseln, sage ich mal, aus dem Film Bärbel Bohley, Tagebuch einer Auflehnung. Und Reinhard ist bei uns ist ja immer zuständig für diese Filme, die sonst gar nicht so auf dem Radar sind. Ich meine, ich für das Mainstream, Reinhard für den Arthouse. Und Reinhard hat sich wieder begeben, auch mal so einen Film sich anzuschauen. Aber bevor wir wieder kommen, warum das ein kleiner Film und warum das auch ein besonderer Film ist, erzählt uns Reinhard erstmal, neben den Infos, die wir jetzt eben schon bekommen haben, um was es eigentlich geht.
Es geht um die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, inzwischen auch schon seit 16 Jahren verstorben. Sie war nicht sehr alt geworden, 65 Jahre alt, und sie war eben eine der zentralen Figuren in den 80er Jahren der DDR, des Widerstandes, der Opposition. Ursprünglich war sie Malerin, Grafikerin, und sie hat eben während der Wendezeit eine sehr wichtige Rolle gespielt als Mitbegründerin des neuen Forums, was ja dann die Ereignisse unter anderem in Gang gesetzt hat, die Leipzig-Demonstration und so. Und dieser Film, das macht ihn aber besonders, geht auf einen anderen Zeitabschnitt in ihrem Leben ein, der nicht minder interessant ist, deswegen ja auch Tagebuch einer Auflehnung. Sie beschreibt in ihrem Tagebuch die Zeit 1988. Sie ist verhaftet worden im Januar 1988 in Ost-Berlin, nachdem sie an einer Demonstration in Gedenken an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg teilgenommen hat, war dann im Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Und als einer der Deals war dann so, also sie kann jetzt hier ihre Strafe absitzen oder sie wird abgeschoben ins Ausland. Und da gab es dann so Verhandlungen und sie ist dann ins Ausland abgeschoben, wollte aber zurückkommen, hat ausgehandelt, dass sie nur ein halbes Jahr weg ist im Jahr 1988, zwischen Februar und Juli, August etwa 1988. Und da wird sehr, sehr viel erzählt. Also sie war dann, und das muss man sich mal überlegen, sie war im Januar noch im Knast in Ost-Berlin und ist dann plötzlich zwei Wochen später in Paris und hat da auch eine Ausstellung, ist dann in London, in Brighton, also ist neben Frankreich dann auch in Großbritannien und zum Schluss nochmal in Italien, in Rom und Florenz, und immer mit dem Wissen, und sie wollte auch zurückgehen. Und das ist der Kern des Films, und es wird von verschiedenen Zeitzeugen, die noch leben, erzählt, oder an Ulrike Poppe, auch eine DDR-Bürgerrechtlerin, die fast die zweite Hauptrolle spielt, sage ich mal. Und das wird alles dargelegt. Und ich habe überlegt, Patrick, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher, dass ich dir nicht so viel erzählen muss, du nicht so viele Fragen stellen musst. Ich habe nach dem Film ein paar Leute gefragt, ob sie den Film empfehlen, und da erklärt sich auch vieles von selbst.
Ja, ich bin eine Westlerin und mir war gar nicht so bewusst, dass die Bürgerrechtsbewegung hier dann doch so intensiv war und dass es mutige Menschen gab.
Was wussten Sie vorher über Bärbel Bohley? Also sie ist als Gesicht der Bürgerrechtsbewegung mit gewesen.
Ich hatte das Kinoprogramm mitgenommen und habe gedacht, den musst du dir jetzt mal angucken. Und ja, ich werde mich jetzt nochmal weiter kundig machen und mal gucken, ob ich in der Bibliothek irgendwas finde. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Vielen.
Mutig von ihr.
Der Name Bärbel Bohley ist mir natürlich bekannt, und aber mehr, viel mehr nicht. Ja, okay, neues Forum und so, aber ich wusste nicht, welche Rolle sie da genauer spielte, wie es ihr da persönlich ging, in welchen Kreisen sie verkehrt hat und und dass sie da eben diese Zwangsabschiebung hatte, die sie durch unterschiedliche westeuropäische Länder brachte. Und dann eben dieser starke Wille, da auf jeden Fall zurückkehren zu wollen, und beeindruckend, absolut beeindruckend, das eben aus dieser persönlichen Perspektive mal zu erfahren. Jetzt nicht vor allem natürlich, Bärbel Bohley steht im Zentrum, aber jetzt auch Ulrike Poppe und die anderen, die da zu Wort kamen, ja, die man schon auch namentlich kennt, aber diese Hintergründe, die sind da in einer ganz neuen Dimension offen geworden für mich. Und insofern war es eine total bereichernde Geschichte, hier in dem Film gewesen zu sein.
Ich wollte mal wissen, was Sie überhaupt motiviert hat, in den Film reinzugehen und mit welchen Erkenntnissen Sie jetzt rausgekommen sind, vielleicht auch mit neuen Erkenntnissen.
Naja, das war unsere mittelalterliche Jugend und unsere Zeit, die wir auch so dachten wie Bohley damals, aber das nicht getan haben. Das bewundere ich noch heute, dass es diese Es war ja auch, die waren ja auch vernetzt. Das war ja auch ein Netzwerk. Das hat man ja in dem Film gemerkt. Also aber trotzdem bewundernswert. Ich habe nicht so gelebt. Ich habe keine wesentlich neuen Erkenntnisse nach diesem Film. Und bin natürlich froh, dass diese Zeit vorbei ist.
Mir war nicht so bewusst, dass sie unbedingt zurück wollte. Das war mir nicht bewusst und das finde ich auch bemerkenswert und eigentlich bedenkenswerter noch, also eigentlich von dem ganzen Film. Alles andere, würde ich mal denken, kannte ich schon, nicht so nah. Also von den Fakten, von den Leuten, das schon, war ja unsere Zeit, wir haben mitgemacht.
Man kann ihn sich angucken, mein Fazit, es müssen Leute sein, die ihn angucken, die in der DDR gelebt haben, die das verbinden mit ihrer Vergangenheit. Sonst bringt der Film nicht viel, aber er ist kein großer Film.
Ich würde den Film schon für die Jugend vorschlagen, nur müsste er kommentiert werden. Er müsste kommentiert werden, er müsste begleitet werden.
Ich fand es gut, dass ich diesen Film angeguckt habe. Und solche Filme muss es geben, auch wenn sie keine große Kunst sind.
Soweit ein paar Feedbacks nach diesem doch intensiven Film, wie ich rausbekommen habe. So einen Film sollten die Kinder und Jugendliche sehen, war eine Tendenz, die ich da rausgehört habe. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich auch so. Also es war auch
warum?
Ein jüngerer Mensch mit. jetzt mache ich ja nochmal eine Diskussion auf. Nee, weil man hat es eben auch gerade gehört, weil der Film auch bis in die Gegenwart hineinragt und man vieles auch hinterfragen kann, ja, wie wichtig ist vielleicht doch Widerstand ab und zu, nicht alles so hinzunehmen. Und in so einer Situation steckt man 1989. Ich bin jetzt hier kein, das weißt du, kein Revoluzzer, der jetzt hier unseren Staat in Frage stellt. Aber es ist immer gut, mal über die Dinge nachzudenken. Deswegen auch für jüngere Menschen empfehlenswert, für ältere sowieso. Bärbel Bohley, Tagebuch einer Auflehnung, läuft noch bis Mittwoch im Erfurter Kinoclub, noch am Wochenende jeweils 16.30 Uhr und dann Montag bis Mittwoch um 18.30 Uhr.
Dreaming, while you're dreaming, while you're dreaming. Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken, Heimkino.
Wo hast du denn auch mit?
Keiner weiß, wofür.
Keiner weiß, wofür.
Wir stehen ja einfach rum.
Ja. Ich bin ja heute Team ARD bei den Prognosen.
ZDF ist AfD 33.
Ist gruselig. Und keine Mehrheit für CDU, BSW.
Das wäre ein großer Spaß.
Und wir haben diesmal einen besonderen Heimkino-Tipp, nämlich eine Langzeitdokumentation Brombeerland der Weimarer Regisseure Wolfgang und Yvonne André. Sie haben ein Jahr lang, 2024 bis Anfang 2025, den Wahlkampf in Thüringen begleitet. Zur Erinnerung, am Ende gab es eine Pattsituation und es stand dann auch die Regierung aus CDU, Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW und SPD. Und Ministerpräsident wurde Mario Vogt von der CDU. Diese Koalition wurde schnell die Brombeer-Koalition genannt, daher der Name Brombeerland des Films. Insgesamt 14 Teile gibt es mit gut einer Stunde Laufzeit. Das heißt, am Ende sind es insgesamt fast 15 Stunden Laufzeit. Diese Woche waren bei uns auch die beiden Filmemacher zu Gast, Wolfgang und Yvonne André. Und wir hören jetzt mal ganz kurz hinein in das Gespräch Ausschnitte und zwischendurch hören wir auch immer wieder auch mal Ausschnitte aus dieser Dokumentation.
Es gibt so eine Serie, also Breaking Bad kam, glaube ich, ganz viele und der Filmemacher, der hat ein Sequel gemacht, Better Call Saul. Ja. Und da hat er sozusagen dieses Romanhafte, diese Breite sozusagen, glaube ich, Staffel 3 so ins Extreme ausgedehnt, wo du wirklich ganz, ganz lange dieser Figur, diesen Menschen einfach zuschauen konntest. So. Das waren so Erfahrungen für mich, die mich, glaube ich, auch die ich irgendwie toll fand und sehr mutig fand und eben auch diese Politikwelt passiert ja auch so viel in Social Media und das ist ein einziges Gewische und Schnipsel und hier 15 Sekunden und irgendwie so kannst du keinen Gedankengang eines Menschen folgen, du brauchst Zeit dafür so. Ja. Und das haben wir halt versucht.
War es vielleicht doch falsch nochmal anzutreten?
War mir klar, dass Sie mir die Frage stellen, Sie haben ja auch die letzten Jahre auch immer aus Ihrer Seele keine Mördergrube gemacht. Sie haben die Wette gewonnen.
Das, die nüchternen Fakten. Dieses Politikgeschäft, das lebt ja davon, dass du extrem harter Typ bist oder Typin. Und zu zeigen, dass man auch verletzlich ist, dass man verwundet ist, da gehört verdammt viel dazu, weil natürlich in dem Umfeld muss man ja weiter bestehen können. Und deswegen fanden wir das eigentlich gut. Aber natürlich gibt es immer auch Sachen, wo man seine Protagonisten vorschützen muss.
Das ist der Moment der Wahrheit. The naked truth.
Ja. Aber du brauchst ja was zu berichten aus den ostdeutschen Ländern. Wenn hier alles normal wäre, würde niemand...
Nee. Also ich bin ja auch noch Bürger. Und als Bürger dieses Landes, der jetzt heute auch gewählt hat, habe ich ein großes Interesse daran, dass es möglichst ruhig wird in Thüringen. Und ich glaube auch selbst, also ruhig in Thüringen heißt immer noch genügend Chaos.
Und als Filmemacher musst du nicht klüger sein als deine Protagonisten, anders als die Presse. Journalisten sollten immer noch im Petto haben, was passiert denn da? Die müssen das vorab wissen, alle sollten. Eventualitäten. Das müssen wir nicht wissen. Wir haben wahnsinnig viel von den Journalisten gelernt. Wir hatten null Ahnung von diesem ganzen politischen Geschäft. Wir hatten das überhaupt nicht verstanden, was in diesem ganzen Politiksprech da los ist, das zu dechiffrieren.
Oh Gott, wenn man in 10 Jahren diesen Film guckt, ich glaube, was ich mir wünschen würde, was bleiben würde, ist, dass das sozusagen nur eine kurzfristige Episode in Thüringen war und alle sich besinnen und wir wieder irgendwie dahin zurückfinden, dass hier Demokratinnen und Demokraten in diesem Thüringer Landtag sitzen und nicht eine faschistische Partei mit einer krassen Mehrheit.
Und dann wurde das immer reichhaltiger und reichhaltiger, als es dann in die Verhandlungsebenen ging. Also wir haben erst einen Wahlkampf gestartet, dann kamen die Verhandlungen.
24, hm?
Und bis zur Regierungsbildung, es kamen immer mehr Menschen dazu, die da eine Rolle gespielt haben. Die Chefstrategen, dann halt die Fraktionen, dann auch die Leute, die Experten aus der Basis der Fraktionen, die dann mitverhandelt haben und dachte, Gottes Willen, das kannst du never ever in 110 Minuten erzählen. Und dann kam irgendwann die zarte Entscheidung, Mensch, hat einer ausgesprochen, wollen wir nicht vielleicht eine Serie machen, um wirklich das in ganz epischer Breite wirklich Politik erzählen zu können.
Ja, wir sprechen gleich.
Warum macht ein Thüringer das immer so... Weiß ich nicht.
Offensichtlich hat die Kampagne, die Grünen reinzubringen und das BSW fertig zu machen, den Schuss nach hinten losgehen lassen. Aber ist, wie es ist.
Genau.
Keine Wählerschelte.
Tja, Kampagnen klappen halt nicht immer. Ne?
Das war schon finster, muss man sagen. Das war schon finster.
So ist es. Und
Wir gehen jetzt damit um.
Wir haben uns ja nicht darauf beschränkt, jetzt nur so Wahltaktik und die Strategien der Parteien zu erzählen und dieses Geschäft, sondern wir erzählen auch ganz viel Inhalte. Mhm. Also du kannst dir bei uns Themen ja durchschauen, also was immer wieder kommt, beispielsweise Windkraft oder kostenloses Schulessen oder so. Es gibt bestimmte Themen, die ziehen sich durch von Anfang bis zu den Koalitionsverhandlungen. Und vielleicht sind wir eben auch zu sehr darauf geeicht, auf so eine schnelle Politikerzählung. Das soll immer alles schnell gehen, das soll immer alles sofort funktionieren. Wir sind darauf geeicht, auch Nachrichten, alles muss immer ganz kurz und knackig sein. Und vielleicht brauchen manche Dinge einfach auch Zeit. Auch Veränderungen in bestimmten Themen brauchen eine Zeit. Das haben wir versucht, zumindest im Brombeerland auch zu zeigen. So ist auch die Erzählung ja der Serie. Ne? Und so ist in der Politik auch.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Vogt. Nur eine Frage. Wenn man in 10 Jahren diesen Film sieht, was Sie sagen, was bleiben sollte?
In 10 Jahren? Dass am Ende es Thüringen trotzdem irgendwie da hingekriegt hat und die CDU da ihren Anteil hatte.
Vielen Dank.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.
Und so endet die 4. Folge der 14-teiligen Langzeitdokumentation Brombeerland von Wolfgang und Yvonne André. Die 4. Folge beschäftigt sich ausschließlich mit dem Wahltag bzw. den Tagen davor der Thüringer Landtagswahl am 1. September 2024. Ein Jahr lang haben die Filmschaffenden, die Politiker und Politikerinnen, die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen im Thüringer Landtagswahlkampf begleitet und eben auch darüber hinaus. Also sie waren mit dabei bei den Sondierungsgesprächen, bei den Koalitionsverhandlungen. Das alles könnt ihr sehen. Gut 15 Stunden lang, es war sehr aufwendig. Nachdem gedreht wurde, gab es auch noch 1,5 Jahre eine Schnittphase. Abzurufen ist diese Doku unter 1m60-film.de. Die Doku Brombeerland ist kostenpflichtig, sehr, sehr sehenswert, weil sie sich Zeit lässt für die Abläufe, weil zwischendurch auch immer wieder mal die Kamera einfach Situationen stehen lässt, weil sehr kluge Fragen gestellt werden. Eine Serie, die süchtig macht. Ich habe jetzt schon fast gesprochen, wie als wenn es eine fiktionale Serie wäre, aber ich habe selten eine so kurzweilige Dokumentation gesehen. Soweit also unser Tipp hier in unserem Filmmagazin 2 glorreiche Halunken für den Bereich Heimkino.
Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth. For it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. If you want
möchte ich etwas richtig machen. Und ich sage dir, lass mich nicht wieder im Stich.
Raus, Bert.
Was willst du denn wissen?
Ich will wissen, wer wen im Empagadero im August 1879 erschossen hat.
Johnny, Moment mal. Du bist kein Detektiv mehr. Was geht hier vor?
Sein oder nicht sein. Das ist...
Zwei glorreiche Halunken. Der Klassiker der Woche.
Und wir reden über einen Klassiker der Woche und aus aktuellem Anlass reden wir über einen Steven Spielberg-Film. Wir haben ja in dieser Sendung auch Disclosure Day, Tag der Wahrheit, als Thema. Den neuesten Steven Spielberg zur Erinnerung. Er hat 35 Filme bislang gedreht, je nach Zählweise. Also ob jetzt Duell als erster Kinofilm gilt, der lief ja nur in Europa im Kino, oder eben Sugarland Express, sein eigentliches Debüt in Hollywood. Aber es ist eine ganze Menge an Filmen. Und Patrick, könnte man sagen, als wir gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt einen Spielberg-Film als Klassiker, da fiel es uns gar nicht so einfach, welchen nehmen wir denn? Also da mussten wir schon ein bisschen hin und her schreiben.
Ja, es war ganz furchtbar. Also ich meine, man könnte natürlich, wenn man sowas macht und wenn man jetzt die Chance hat, okay, wir besprechen einen Steven Spielberg-Film, welchen nehmen wir, musste man natürlich durchgehen und dann fallen einem, und das klingt ja, das ist ja nicht mal irgendwie übertrieben, da fallen einem einfach 10 Filme ein. Nimmt man jetzt Jurassic Park, nimmt man Schindlers Liste. Also da könnte man ja Ewigkeiten weitermachen. Selbst Duell könnte man da reinnehmen. Der Weiße Hai, ohne jeden Zweifel. Selbst Krieg der Welten könnte man da irgendwie reinnehmen. Oder selbst die Verlegerin. Also da muss man einfach sagen, oder West Side Story, wenn man auf Musik steht. Also selbst die Fabelie, ich könnte stundenlang weiterreden. Der Knackpunkt ist, wir haben es da wirklich schwer getan. Und wir wollten einen Film aber raussuchen, der ein bisschen underrated ist. Und eigentlich... aber in die große Kategorie oben mit reinkommt. Also nicht sowas wie Always, wo wir alle uns der Meinung sind, na, oder 1941, das sind ja...
Das sind ja keine, genau, keine Klassiker, das sind ja seine wirklich schwächeren bis schwachen Filme.
Genau, also ich würde sogar Sugarland Express da reinziehen und selbst Duell auch. Aber der Knackpunkt ist, dass wir trotzdem einen Film nehmen würden, wo man erstmal die Stärke sieht, wo man seine wirklichen gigantischen Stärken sehen kann und der aber auch so ein Film ist, wo eigentlich alle sich im Klaren sind, eigentlich war der auch großartig. Eigentlich war der ganz toll. Und da haben wir uns für einen entschieden.
Und nicht nur eigentlich, das schreibe ich jetzt mal gleich durch. Wir haben uns entschieden für Catch Me If You Can aus dem Jahr 2002. Also ist jetzt auch schon 24 Jahre alt, der Film. Und klar, wenn man es übersetzt, weiß man schon, fang mich, wenn du kannst. Und es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, muss man sagen. Es hätte auch ein Trickfilm sein können. Es geht um zwei Menschen. Es geht um einen gewieften Trickbetrüger, den es wirklich gegeben hat. Aber es spielt keine Rolle. Frank Abagnale, wirklich super gespielt von Leonardo DiCaprio. Und es geht um einen FBI-Agenten, der ihn auf den Fersen hängt. Und immer wieder, so ein bisschen wie bei Tom und Jerry, im letzten Augenblick geht eben dann immer Frank Abagnale wieder durch die Lappen und der FBI-Agent, den gab es natürlich dann auch, der wird von Tom Hanks gespielt, Carl Henrietti. Und das ist wirklich, das muss man einfach sagen, ich habe jetzt Katz und Maus gesagt, das zieht sich wirklich über mehr als 2 Stunden durch in großartigen Sequenzen.
Ja, also auch gigantisch tollen Episoden. Also was, ich finde, Steven Spielberg hat da Trickbetrügerei auf ein ganz neues Level eigentlich gehoben. Und hat natürlich da auch Christopher Walken, der zum Beispiel mitgespielt hat, da ein Schauspielensemble zusammen. Und ich habe ihn extra vor der Sendung jetzt nochmal geguckt und ich muss sagen, ich bin richtig verliebt in diesen Film. Es ist wirklich so, dass man einfach ganz klar sagen muss, fangen wir mal auf der ersten Ebene an, was du jetzt so als Katz und Maus spielst. Das ist alleine schon beim Intro, es gibt so eine Intro-Montage wie in Hitchcock-Filmen, wo man sagen muss, alleine die hat schon diese verspielt. Selbst das ist schon ein kleines Kunstwerk. Und
der Vorspann, ne? Das ist ein Trickfilm quasi, ganz super gemacht.
Ja, genau. Und dann diese Musik. John Williams habe ich selten so verspielt gehört. Also der Tim und Struppi Soundtrack geht in diese Richtung. Ist ja auch fast ähnliche Jahrgänge so ungefähr, aber ist ein bisschen später, ich weiß. Aber der Knackpunkt ist wirklich, diese Katz und Maus spielt erstmal auf erster Ebene und zu haben, das spielt in den 60ern, ist wirklich so befreit, hat man Steven Spielberg ganz, ganz selten gesehen und hat trotzdem seinen Charme und auch seine hellen Bilder. Trotzdem, Steven Spielberg ist ja ein optimistischer Filmemacher. Er ist ja selten nur in die Tiefen der Bildsprache hineingegangen, was die Düsternis betrifft, sondern er sucht ja gern die hellen Momente selbst in der Dunkelheit. Und dieser Film ist hell, ist grell, Ausstattungskino. Und da drinnen hast du Figuren, die wirklich, die seinesgleichen suchen und auch Spaß haben. Also alleine, wenn man mal die Tom Hanks Figur nimmt, die müssen sich nach den Szenen in den Armen gelegen haben. So schönes Tom Hanks spielt
Situation richtig so, auch so leicht an Slapstick und so eine ganz typische verbissen, aber irgendwie auch charmant und auch intelligent und also wirklich beeindruckend. Und über das Spiel von Leo brauchen wir gar nicht reden.
Das musst du sagen, also Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt 2002 war er 28 Jahre alt oder 27 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Er spielt hier ja anfangs noch einen 16, 17, 18-Jährigen, also auch sehr, sehr jung. Und das ist, glaube ich, einer der letzten Filme in der Filmografie von Leonardo DiCaprio, der nochmal so diesen klassischen Teenager spielt, mit dem er berühmt geworden ist. Und er macht es hier aber wirklich so charmant. Das gehört natürlich zum Betrug mit dazu, dass er durch seinen Charme Dinge erreicht, ja, dass er bei der Pan Am da mitfliegt als Co-Pilot und so weiter. Also Deadhead ist da hier so ein Fachbegriff. Also wenn ihr den Film schauen wollt, dann wisst ihr dann, was ein Deadhead ist. Das ist nämlich auch Thema im Film. Also DiCaprio, ganz toll. Du hast schon Christopher Walken gesagt, der den Vater spielt von Leonardo DiCaprio, die auch eine traurige Figur ist und wirklich, muss man sagen, Chapeau. Wie überhaupt auch das Drehbuch von Jeff Nefferson ganz toll geschrieben ist.
Ja, und hier kommen wir mal zur zweiten Ebene. Und was ich mit meine, warum wir auch den Film ausgesucht haben, ist, du hast ja schon davon gesagt, dass Regisseure wiederholende Themen haben. Und meistens sind das ja Themen, die einen beschäftigen. Man könnte jetzt sagen, die jüdische Geschichte hat er sich ja auch genährt und verpackt das ja auch mit jüdischen Figuren gerne mal. Selbst in Jurassic Park, der Mathematiker, ist ja auch wieder eine Anspielung auch an sein, wie er das Volk des Judentums sieht. Aber hier haben wir halt ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist nämlich das Vater-Sohn-Thema. Und was ist denn ein Trickbetrüger? Irgendwie auch so wie so ein Regisseur. Filme lügen, Nolan wird gerne als Scharlatan auch bezeichnet, die manipulieren und Trickbetrügen. Und ich glaube, dass das hier, und ich würde gerne mit Steven Spielberg da auch mal ins Gespräch gehen, ist ganz viel Wahrheit von Steven Spielberg zu erkennen. Was die Wahrheit zur Heraufblicken zum einen geht, aber wie es Dinge im Leben gibt, die, egal was du tust, du nicht verändern kannst. Und Christopher Walken spielt diesen gebrochenen Mann, der so sich an eigentlich nur noch an Stolz hängt, mit einer Eindringlichkeit und Durchgängig. Und die Szenen, die er dem, die werden immer schwieriger mit seinem Sohn und die distanzieren sich auch voneinander. Und hier siehst du wirklich Giganten, die aufeinanderprallen, was Schauspiel betrifft, weil beide Tränen in den Augen haben, weil beide angespannt sind, weil beide unsicher sind. Und das ist wie eine Verlaufsform und das ist einfach so gigantisch gemacht, dass man einfach sagen muss, dass diese zweite Ebene, dieses Familienbild, auch die Distanz zu seiner Mutter und wie sie dann auch mit Josh Brolin ja dann eine neue Beziehung auch eingeht, das bricht einem das Herz. Das bricht einem wirklich das Herz, weil man auch so eigentlich so sieht. Und deswegen heißt das ja auch Catch Me If You Can. Wir verfolgen und hier kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich auch Steven Spielberg ist nämlich ein Kind, das immer Neugier noch hat. Deswegen diese Neugier. Das Problem ist nur, irgendwann muss auch Neugier sollte niemals gebremst werden, also vom Schulsystem wird das gemacht, aber hier haben wir ja jemanden, der ständig weiterläuft, der nie zur Ruhe kommt, der nie ankommt, weil er auch nie kam und der sich selber ja auch den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dieses Weiterstreben, dieses neue Suchen, diese neue Erfahrung und so ähnlich machen, ist ja eigentlich nur ein Wegrennen vor der eigenen Problematik. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Thema. Und was ich jetzt so erzähle, das könnten jetzt 200 Regisseure könnten das Arthouse-mäßig uns präsentieren. A24, ich sehe es schon. Ja. Noch mit verspielten Kamera. Oder du machst eigentlich eine leichte Komödie, einen leichten Katz-und-Maus-Spiel und packst dann plötzlich diese Schwergewichte da rein. Und das ist Steven Spielberg. Und das hat Steven Spielberg, ich meine, wenn es denn immer, wenn man, so da James Ryan sagen immer, oh, die erste 20 Minuten ist mit das Härteste, was das Kino je gezogen hat. Ja, stimmt. Danach haben wir aber eine ganz andere Geschichte. Danach haben wir eine unfassbar humanitäre Geschichte. Aber alle reden nur, so grausam wurde der Krieg noch nie dargestellt. So schlimm haben wir es noch nie gesehen. Aber dass danach eigentlich so kommt, der Mann ist die Mission und da uns 120 Minuten eigentlich präsentiert ein philosophisches, moralisches Dilemma. Das wird immer so unterschätzt. Und ich finde, in Catch Me If You Can es ist einer der Filme, wo es ihm am perfektesten gelingt, das einfach zusammenzuführen.
Und ein Film, den ich mir und du ja auch jetzt erst vor kurzem nochmal angeschaut hast, ich schaue mir immer so bestimmte Sequenzen an. Das kann man auch sagen, das gilt ja für wahnsinnig viele Spielberg-Filme, dass immer so Bilder hängen bleiben. Also bei Catch Me If You Can ist es eine Dollarnote, die tanzt, das ist mir noch so in Erinnerung, das ist ganz toll gefilmt. Und dann bestimmte Sequenzen, will ich gar nicht so viel verraten, in der eigentlich die Falle schon fast zugeschnappt ist und im letzten Augenblick es dann doch wieder Frank Abagnale gelingt zu entkommen. Also eine Szene spielt zum Beispiel will ich jetzt gar nicht weiter verraten, aber am Flughafen direkt oder davor auf dem Parkplatz des Flughafens. Und das war eine Szene, als ich das allererste Mal im Kino vor 24 Jahren gesehen habe. Da war ich eigentlich kurz davor, Szenenbeifall zu spenden, weil das so in sich geschlossen, so groß war mit der Musik, Kameraführung, dass man nur dachte, ja, das gibt nur wenige Regisseure, die auf diesem Niveau Geschichten erzählen können, indem sie alle Gewerke so zusammenbringen können.
gehe ich komplett mit. Und das ist ja nur eine von den Szenen. Und auch nochmal hier so wieder zu gucken, was Steven Spielberg auch, und das wird immer so unterschätzt, was der eigentlich für ein Casting-Genie ist. Also man hat eine Amy Adams schon, bevor sie groß waren. Wir haben eine Jennifer Garner, die in diesem Film mitspielt. Also es ist wirklich, im Bradley Cooper sieht man am Anfang des Films. Also du hast wirklich, schon hier siehst du einfach, was wie so, als ob Kultur wie so ein Magnet ist und das so anzieht. Und Steven Spielberg hat ja nur wirklich, ich meine, Christian Bale, den hat er einfach mal weggecastet und wir sehen heute noch, was das für ein Meister seines Fachs ist. Und mit welchem, muss man ja auch mal sagen, mit welchen Schauspielern hat denn Steven Spielberg nicht zusammengearbeitet? Das ist ja wie Nolan, das sind ja die Leute, wenn man zu der gleichen Zeit lebt, mit denen will man drehen. Und egal, wie man jetzt zu den letzten Filmen steht, ob man jetzt West Side Story als Musical gut fand oder nicht, oder Disclosure Day, oder wir können noch ein bisschen weiter zurückgehen, auch Amistad oder so, oder ähnliche Filme, da war immer trotzdem immer was da und man hat immer, ich habe bei Steven Spielberg noch nie verstanden, warum er einen Film gedreht hat, also habe nicht verstanden, warum er den Film gedreht hat. Er hat immer eine Idee und er hat immer was Besonderes rausgeholt und deswegen ist das so, ist das eigentlich, wie sollte man sagen, sollten wir so dankbar sein, wenn wir so jemanden noch haben, der jetzt, sag ich mal, seine Roadshow nochmal losschickt, weil der Mann hat auch sein, er hat ja seinen Ruhestand wirklich verdient. Also wenn der jetzt gehen könnte, wäre es ja überhaupt, keiner dürfte irgendetwas sagen und dass er jetzt uns John Williams nochmal präsentiert hat, das sind einfach alles so Sachen, das wird es irgendwann einfach nicht mehr geben. Das wird eine Kunst von sein, die ausstirbt. Der Horrorfilm zeigt gerade, dass unsere Sehgewohnheiten sich auch massiv ändern und das sind einfach Züge, auf die Steven Spielberg nicht mehr mitfährt. Das hat, muss er auch nicht und das soll er auch nicht. Er soll schon sich treu bleiben. Trotzdem werden wir es vermissen, wenn es nicht mehr da ist.
Und deswegen, wir freuen uns immer, wenn dann doch nochmal ein Steven Spielberg-Film kommt. Aber es gibt ja auch genügend zum Anschauen. Deswegen haben wir euch heute empfohlen, Catch Me If You Can. Schaut euch den unbedingt an. Also der geht auch über 2 Stunden. Keine Sekunde langweilig. Ganz großer Film. Und wir hören jetzt auch nochmal, du hast schon angesprochen, natürlich das Thema, das Hauptthema aus Catch Me If You Can von John Williams. Angestimmt höchstpersönlich von Filmhalunken Patrick. Thank you. Ihr hört weiterhin zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin hier auf Radio Frei mit Reinhard und Patrick. Wir sind heute mal rausgegangen, haben uns gedacht, okay, wir müssen auch mal wieder unter die Menschen. Vielleicht läuft auch der eine oder andere Filmfan hier gerade vorbei. Wir sitzen auf einem ja versteckten Platz hinter dem großen Kino. Wollen jetzt gar nicht genau beschreiben, wo wir sind, sondern wir wollen weiter reden. Unter anderem eben mit den Goldenen Spatzen. Da haben wir viel drüber geredet letzten Wochen bei Radio Frei. Auch gab es einige Sondersendungen. Ist jetzt ja auch schon eine Woche vorbei. Es ist das Kindermedienfestival, geht eine Woche lang. Besonderheit, Kinder vergeben hier selbst die Preise. Am Ende sind es 9 Goldene Spatzen. Patrick, du hast am meisten geschaut. Du warst wirklich an den meisten Tagen mit dabei. In Gera geht es ja immer los. Warst du mit dabei, dann später auch in Erfurt. Und wir haben unterschiedliche Filme gesehen. Unter anderem haben wir beide gesehen Koschka, ein Film über eine Katze, die einem Jungen zuläuft, der gerade mal 8 Jahre alt ist und der seinem Papa beibringen muss, er will jetzt die Katze ja haben. Dann wirft die Katze auch noch, also kriegt noch Junge und so weiter und so weiter. Das war irgendwie ein relativ kleiner Film und ich weiß nicht, wie du ihn wahrgenommen hast. Geerdet hatte ich so als Stichwort gehört.
Ja, Cliff trifft es ganz gut. Man muss einfach ganz klar sagen, ich meine, du mochtest ja auch den Vorgängerfilm von dem Regisseur. Muss man einfach ganz klar sagen, der kann einfach sehr gut mit Kinderdarstellern umgehen. Also das muss man einfach sagen. Und du hast mich ja vorher noch aufgeklärt, dass Koschka ja Gätschen heißt, übersetzt, dank deiner russischen Kenntnisse. Und diese Thematik des Films, und das kann man auch, es gibt halt einfach ein Problem an der ganzen Sache. Er kann einfach nicht länger auf die Katzen aufpassen. Warum das so ist, ist mal dahingestellt. Und was Kinder und Jugendliche, oder Kinder vor allem am Festival, die wir ja immer schätzen, sind ja Themen wie Verabschiedung oder Loslassen und ähnliches. Und eigentlich, wenn jetzt jemand mit dem Drehbuch von Koschka so zu mir kommen würde, die sagen, ja, 40 Minuten mehr, also mehr kriegst du da jetzt aber wirklich nicht raus. Aber dank des tollen Schauspiels, wir haben dann drei so, ich sag mal, Hauptdarsteller, die da so ein bisschen mit umgehen, ist das so ein rundum gelungener Film. Und dieses Thema Verabschieden, man nimmt uns sehr schön mit an die Hand. Und deswegen fand ich diesen Film, Geerdet trifft's ganz gut, man gerät nämlich nicht in Hektik. Und der Vater in diesem Film, also ich bin ja selber Vater, also wer so viel Geduld mit seinem Kind hat, der kann wirklich sich auf die Schulter klopfen, weil das ist wirklich beeindruckend. Und auch hier so eine, ist wie so ein modernes Märchen zu erzählen und auch das klein und intim zu halten, aber wirklich eine kleine Entdeckung.
Und für uns war es auch was Besonderes, weil wir saßen eigentlich mit der Filmcrew mit im Kinosaal und du standst ja auch noch neben dem Vaterdarsteller Benjamin Kramer übrigens, der auch mal den Erfurter Kommissar gespielt hat im Tatort. Das war schon besonders Deutschlandpremiere und da hast du auch gemerkt, da waren auch dann von den Kinderdarstellern die Familie da und so, das war schon was Besonderes. Und wir hören gleich mal nach ein bisschen Musik auch ein Gespräch mit dem Regisseur Bernd Salling, du hast schon gesagt, er war auch letztes Jahr mit dem Film da. Und genau was du jetzt angesprochen hast, das werde ich auch fragen. Und zwar, wie man überhaupt mit Kindern dreht, weil er da wirklich einen besonderen Zugang hat. Gerade mit kleinen Kindern in dem Fall, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ja gerade mal 8 und 7 Jahre alt waren. Mir gegenüber sitzt Bernd Salling, Regisseur von Koschka und vielen anderen Kinderfilmen. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Wir sind bei Goldenen Spatzen und du kennst ja hier viele Leute, hast eben auch so erzählt. Die große Premiere von Koschka war ja hier in Erfurt jetzt von dem Film. Es geht um einen 8-jährigen, 9-jährigen Jungen namens Jan, dem eine Katze zuläuft und da ergibt sich allerhand draus. Aber ich will erstmal, bevor wir den Film reden, darauf hinaus, und das finde ich sympathisch, du bist schon so lange im Filmgeschäft, in der Nacht vor der Premiere hast du schlecht geschlafen. Also erzähl mal, warum dir eigentlich immer noch die Muffe geht.
Ja, das ist eigentlich folgerichtig. Ich meine, das ist wieder ein Film, an dem wir quasi, wenn der ins Kino kommt, 10 Jahre gearbeitet haben. Und allein das Sounddesign hat 3 Monate gedauert. Und dann sind diese Filme für Kinder sehr herausfordernd, die ich mache. Die sind leise erzählt, lange Einstellungen, komplexe Geschichten. Und dann weiß ich eben nicht wirklich, ob ich Kinder von heute, besonders jetzt ganz kleine Kinder, es ist ja ab so 5, 6 bis, sagen wir mal, 9, ob ich die überfordere.
Ich glaube, das hat dich am meisten beschäftigt, ne? Also ob der Film, kann man so sagen, geeignet ist für die Zielgruppe. Jetzt klinge ich schon wieder so ein bisschen zu marktstrategisch, aber man kann es ja wirklich auch so formulieren, ne? Das sagst du ja, glaube ich, ne? Funktioniert der, also sind 4, 5-Jährige bereit, sich auf 80 Minuten auf so eine ruhige Geschichte einzulassen?
Ja, also ich meine, ich mute Ihnen viel zu und das mache ich mit Absicht, weil ich will, dass Film als Kunst auch kennengelernt wird von kleineren Kindern. Und es ist ein klassischer Arthouse-Film. So, und dann ist halt die Frage, wo gehen Sie wirklich noch mit? Nun haben wir diesen Bonus, dass wir Katzen und Katzenbabys, Katzenkinder haben, wo Sie immer wieder andocken können. Aber dazwischen sind ganz stille Momente. Es ist wenig Musik, wenn dann dort, wo es sein muss. Tolle Musik von Christian Cusio. Aber funktioniert es noch? Das ist die große Frage. Und die stelle ich mir in der Nacht davor, wenn das ist der Moment der Wahrheit.
Und der Moment der Wahrheit, wir haben ihn ja gemeinsam erlebt. Du saßt eine Reihe vor mir. Wie würdest du es bewerten, bevor ich jetzt sage, also ich gebe schon mal vor, ich war sogar angenehm überrascht, was die Reaktion des Publikums angeht.
Ich war total angenehm überrascht, dass so eine konzentrierte Stille, man muss bloß mal, sagen wir mal, in anderen Ländern ins Kino gehen, wo dann weiter geredet wird, wo die Kinder permanent auf ihr Handy gucken und so, das war da nicht. Weil das braucht die Geschichte auch, dass man wirklich folgt, sonst wird es schwierig. Und das war, nun ist es ein Festival, nun wissen die Kinder auch, da sehen sie besondere Filme, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes zum normalen Kinobetrieb, aber es war unglaublich Aufmerksamkeit im Kino und das hat mich sehr gefreut.
Und toll ist ja bei solchen Momenten auch, also die beiden Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin sehr jung waren da und natürlich auch deren Eltern, Großeltern, also vom Hauptdarsteller Sebastian Erbes, habe ich da gesehen, da waren auch die Großeltern da und die sprichst du ja danach auch alle. Also wie sind dann die Gespräche? Das ist ja schon sowas von Familienzusammenführung oder ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ist es, weil unser Hauptdarsteller wohnt auch gar nicht mehr in Deutschland. Die sind woanders hingezogen und jetzt kam halt auch die Familie extra dafür zusammen. Und da war tatsächlich Opa, Oma, und das auch bei den anderen Familien der Kinder waren halt die ganze. Ich habe den Vater von dem zweiten Hauptdarsteller zum ersten Mal kennengelernt und das war ganz spannend, weil er macht Projekte mit Schulklassen hier in Buchenwald. Von NRW kommt der mit den Zehnten nach Buchenwald eine Woche und ich fahre immer mit Zehnten aus Potsdam eine Woche nach Ravensbrück, um dort Filmwerkstätten zu betreuen. Auf einmal haben sich da ganz andere Möglichkeiten wieder ergeben, wo man sagt, lass uns da mal zusammenarbeiten. Also das sind so ganz tolle, schöne Gespräche. Wir waren zusammen Mittagessen mit allen, haben die nochmal irgendwie eingeladen. Und so glückliche Eltern zu erleben, das ist halt für mich sowieso das Schönste im Kino, wenn Kinder mit Erwachsenen zusammen diese Kindheitsgeschichte sehen. Ich war ja letztes Jahr ab morgen bin ich mutig hier. Ich habe jetzt vor kurzem die zweite, in all diesen, der lief auf 50 Festivals inzwischen, ich habe ganz viel Schulkino betreut, die zweite Vorstellung am Abend mit Erwachsenen mit diesem Film gehabt, der sich total für Erwachsene eignet. Aber wenn man einmal diesen Stempel Kinderfilm in Deutschland hat, gibt es kaum noch eine Chance, den Film am Abend vor Erwachsenen zu zeigen.
Interessant. Ich merke mir das mal als spätere Frage. Also das ist nämlich auch ein guter Punkt, dieses Labeln, das ist so das Stichwort. Und du sagst jetzt so, hast ja schon beschrieben, jetzt sind wir hier in Erfurt, jetzt war die Premiere und wir machen jetzt mal so ein bisschen so eine Rückblende. Du hast gesagt, 10 Jahre Vorbereitungszeit. Wie fing denn Koschka an? Weil du hast ja parallel, wir haben es gerade gehört, ja auch andere Filme gedreht und du scheinst dann immer parallel verschiedene Projekte vorzubereiten. Und was war bei Koschka der Ausgangspunkt?
Bei Koschka war der Ausgangspunkt, wie bei so vielen Geschichten, eine Sache, die in meinem eigenen Leben passiert ist. Wir hatten eine Katze, die hieß Kleopatra, die ist inzwischen schon gestorben leider. Und die hatte einen Wurf in unserem Wohnzimmer. Da haben wir da ganz viele Nester gebaut und hat sie das Unbequemste genommen eigentlich, wo man kaum rankommt. Und und dann habe ich 2 Monate lang, das waren so 5 kleine Katzen, habe ich da fast nichts anderes mehr gemacht, als denen beim Wachsen zuschauen. Das war so faszinierend. Natürlich musste man zum Tierarzt, dann freust du dich, wenn die erste Katze nicht mehr nur trinkt, sondern auch Futter nimmt. Eine Katze hat überhaupt nicht Futter genommen. Da musste man am Ende Thunfisch hin tun und die blieb dann noch bei mir. Die hat ihr ganzes Leben lang nur Thunfisch gefressen. Also solche Geschichten. Und ich habe viel fotografiert damals. Also ganz viel. Ja klar, ich bin Fotograf und kleine Katzen fotografieren ist ja was Wunderbares, auch nicht leicht. Ich habe dann viel auf dem Bauch gelegen und versucht, da Fotos zu machen. Und als ich dann Monate später diese Fotos gesehen habe, dann dachte ich, ich will unbedingt einen Kinofilm machen, wo diese Bilder drin sind.
Und die sind jetzt ja auch drin, Bewegtbilder. Das wäre schon die nächste Frage, weil ich habe den Film geschaut und gedacht, wie aufwendig ist es, so eine Katze, und das ist jetzt schon das falsche Wort, zu dressieren, weil das geht ja wahrscheinlich nicht. Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, es gab keinen Tiertrainer oder so. Also wie dreht man, also mit Kindern ist ja auch, kannst du auch gleich was dazu sagen, ist schon was Besonderes zu drehen, aber mit Tieren, in dem Fall Katzen, ist ja nochmal aufwendiger. Wie hast du das gemacht?
Naja, mit kleinen Kindern drehen zum einen. Also es waren 7-, 8-jährige Kinder, mit denen habe ich noch nie gearbeitet. Und das ist anders als mit 12-jährigen Kindern. Das muss man mal vorab sagen. Und dass das mit Katzen, also das erste Gremium, was dieses Projekt schon sehr früh gefördert hat, war das BKM damals, ist ja jetzt die FFA, Bundeskulturministerium. Und da wurde im Gremium gefragt, ist ja eine tolle Geschichte, aber wie will er das machen? Und diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Wie will ich das machen, dass wir tatsächlich mit einer Katzenfamilie drehen können, von der Geburt bis hin zu den Jungkatzen? Und das war auch. Wir haben erst gedacht, wir arbeiten mit Züchtern zusammen, aber das waren dann so Katzen, die ich nicht im Film haben möchte. Und ich wollte ja eine ganz normale Hauskatze, so eine gestreifte, wie wir alle haben, wenn wir eine haben. Und das war dann wirklich schwierig. Wir haben den Dreh schon auf den Mai verlegt, wo viele Katzen, die Maikätzchen geboren werden. Das ist uns wieder auf die Füße gefallen, weil dann die Schulen den Kindern, die wir ausgesucht haben, nicht drehfrei geben wollten. Ja, und dann irgendwann sagte unser Komponist, du, ich kenne ja einen, der hat zwei Katzen, die sind gerade tragend und ich glaube, der ist so cool und würde das auch mal im Film zur Verfügung stellen. Dann ist unser Produktionsleiter da hochgefahren nach Rostock und kam mit zwei Katzen wieder, die demnächst auch, die offensichtlich tragend sind. Und dann haben wir eben dann angefangen auch mit Drehen. Das passte dann wirklich so, wie wir uns das gedacht haben, als die beiden ihre Jungen bekommen haben. Dann gab es eine sogenannte Catcam. Also wir haben alles gesplittet, was überhaupt geht, was nicht mit den Kindern gedreht werden muss. Und die hatten die Aufgabe, diese Katzenaufnahmen zu bekommen, was auch ganz schwer war, weil die Katzen machen halt nicht, was im Drehbuch steht.
Das ist eben das Ding, das hast du ja auch beschrieben. Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen. Also im Film kommen ja 4 Katzen vor, Mutterkatze und drei Babykatzen. Ne? Und wie viele waren es jetzt real? Also man dreht ja wahrscheinlich mit noch mehr Katzen, wie du es ja gerade beschrieben hast.
Also es waren 2 Mütter, die insgesamt 5 Katzen geworfen haben. Von den 5 Katzen haben wir 3 im Film, was auch ganz wichtig ist. Also erstens war eine Katze, die hat gar nicht gehört. Das ist eine Albino-Katze gewesen. Die ist dann auch auf dem Bauernhof geblieben, auf dem wir gedreht haben. Der ist so ein geschützter Hof, wo sie auch mal raus kann. Das ist ja immer schwierig bei diesen weißen Katzen. Da müssen sie immer drin bleiben, damit sie nicht überfahren werden. Und wenn wir die Jungkatzen zum Drehen rübergeholt haben, also die wohnten direkt neben der dekorativen Wohnung, in der wir gedreht haben, da hatten sie ihr eigenes Zimmer, wo auch Ruhe ist, wo sie betreut wurden von einer Tierpflegerin. Und dass wir den beiden Müttern nicht alle Katzen mit einmal wegnehmen und die da an der Uhr drehen, haben wir immer nur eben 3 nehmen, brauchen, die anderen blieben bei ihnen. Und dann hat sich das, es ist ja immer die Frage, wie dreht man diesen Film artgerecht? Wie wird man diesen Katzen so, wie macht man das?
Und das habe ich mich ja auch gefragt, wir sind jetzt ganz schön im Detail, aber ich kann schon mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Gelegenheit habt, Koschka zu sehen, dann wird er hoffentlich dann auch mal dann regulär im Kino zu sehen sein, dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt eine Szene, Katze Koschka klettert auf die Spüle und reißt ein Bild von der Wand. Da habe ich gedacht, wie lange werden sie das gedreht haben? Und du hast aber verraten, ich bin schon vorweg, das ist einfach so spontan entstanden und du hast dann eher umgedreht mit dem kleinen Hauptdarsteller Sebastian Erbers gesagt, jetzt drehen wir die Reaktion dazu.
Naja, ganz so war es nicht. Also wir haben dann halt immer große Netze aufgestellt, also so, dass die Katze nicht überall hin kann in der Wohnung. Und in dem Fall in der Küche war geplant, der Junge geht an den Kühlschrank, will was zu fressen, gucken, was sie fressen könnte, und sie guckt in den Kühlschrank. Und statt zum Kühlschrank zu gehen, ist er da einfach auf die Spüle gesprungen und hat da an der Uhr gedreht, so ein Bild abgeräumt und hat das gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn so rum geht's natürlich auch. Wir gucken, was die Katze gemacht hat und dann inszenieren wir nach. Das heißt, wir haben unserem Hauptdarsteller nochmal erzählt, was die Katze gemacht hat, wo er hingucken, es müssen auch noch Blickrichtungen stimmen, es muss das Licht stimmen. Was übrigens auch bei der Zweitkamera eben eine große Frage ist, passt das zusammen vom Licht, von der Blickrichtung der Katze und all diese Dinge. Ne? Und dann haben wir das eben nachgedreht, das war auch eine Methode, die wir gewählt haben. Und einen Drehtag haben wir komplett, da ist das ganze Team da geblieben, für die Mutterkatze. Weil dann gab es wesentliche Einstellungen. Es gibt eine Szene, da werfen die Kinder, haben sich Namen aufgeschrieben und wollen rauskriegen, wie die Katze heißt und werfen ihr so Namen zu. Und die Katze soll drauf reagieren. Wir haben Stunden, immer wenn die Katze da auf diesen Sessel gesetzt, dann gestreichelt, dann wollten wir drehen, Katze runtergesprungen. Das hat sie 3 Stunden lang gemacht, dann sind wir Mittagessen gegangen, haben gesagt, okay, das kriegen wir vielleicht gar nicht mehr heute. Sind zurückgekommen, haben die Katze hingesetzt, die hat das gemacht, was sie sollte, und wir hatten diese Einstellung im Kasten. Da gab es eine Einstellung, Katze versteckt sich unter der Couch, das hatten wir in 10 Minuten. Und für die 4 Einstellungen haben wir wirklich den ganzen Drehtag gebraucht.
Das kann man also nicht planen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch darauf ein, die Arbeit, du hast gesagt, noch nie mit so jungen Kindern, also 7-8-Jährigen gearbeitet. Das muss man ja auch den unseren Zuhörenden mal erklären, das ist ja nicht so, wie es bei erwachsenen Schauspielern und Schauspielern stattfindet. Man schickt ein Drehbuch von 80 Seiten, sagt, lernt das mal auswendig und dann sprechen wir uns wieder. Hier gehst du ja ganz anders vor. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du das machst.
Nee, ich gehe ja grundsätzlich anders vor. Die Kinder kriegen bei mir nie ein Drehbuch. Die Eltern dürfen das logischerweise lesen, aber die Kinder nicht. Und sie sollen auch nicht die ganze Geschichte überhaupt kennen, weil das belastet die nur. Sie erfahren bei mir am Morgen, was wir heute so vorhaben, was die sagen, und dann machen wir das halt. Also, und dann ist es auch ziemlich das, was im Drehbuch ist. Aber mit kleinen Kindern, also als wir angefangen haben zu casten bei Jacqueline Rietz in Potsdam und die ersten Kinder kommen in den Raum, da dachte ich, oh verdammt, sind die klein. Das hatte ich schon vergessen, wie klein die sind. Und wir müssen ja auf Augenhöhe der Kinder kommen, in der Erzählweise, in der Kamera, in der Perspektive, in wie wir sie behandeln. Und das hinzukriegen ist erstmal ganz schwer. Also welches Kamerakonzept haben wir? Wir wollten dokumentarische Kamera wieder drehen, immer auf Augenhöhe. Wie schafft der Kameramann, der irgendwie, was weiß ich, 1,75 ist, da hinzukommen? Und dann, was ich eben überhaupt nicht wusste, Kinder in dem Alter sind oft nach der Mittagspause so müde, dass sie eigentlich nicht mehr drehen können. Wir hatten einen 7-Jährigen, der hat dann immer gekämpft, dass er noch unbedingt das machen will. Das ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen. Sie können es einfach nicht mehr. Und dann kommt die Kinderbetreuerin, die Inga, eine ganz tolle Frau, mit der ich auch schon bei Ab morgen bin ich mutig gearbeitet habe, und sagt, du, der heult gleich. Ich sage, ich sehe es, musst du mir nicht sagen. Wir müssen das, was wir mit ihm heute machen wollten noch und wofür wir auch noch offizielle Arbeitszeit haben, müssen wir entweder verschieben oder müssen es anders erzählen.
Und habt das dann manchmal beides wahrscheinlich dann gemacht, verschoben und oder auch anders erzählt?
Naja, wir hatten hier den Luxus von 40 Drehtagen. Das haben ja nicht viele Kinderfilme, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber in der Arbeit mit kleinen Kindern sind 40 Drehtage dann eigentlich nicht mehr genug, wenn da noch Katzen im Spiel sind. Und auf der anderen Seite, ich meine, dieser wunderbare Hauptdarsteller, der Sebastian, den wir hatten, ich meine, der hatte 39 Drehtage. Der war natürlich völlig durch nach 39 Drehtagen. Selbst wenn ich 50 Drehtage finanziert kriegen würde, was vermute ich in meiner Karriere nicht mehr passiert, ich kann doch diesen kleinen Kindern nicht 50 Drehtage zumuten. Und dann kommt ja noch dazu, im Mai haben die Schule. Und die Klassenlehrerin von dem Hauptdarsteller hat gesagt, und die Direktorin, nö, machen wir nicht, das geben wir euch nicht frei. Dann die Schulrätin sagte, wie war's im Mai? Nee, das machen wir nicht, das gestatte ich nicht. Und dann ging es ins Ministerium und der Kollege sagt, ich muss mich da erstmal mit beschäftigen, um dann nach einer Woche oder 10 Tagen zu sagen, ja, das könnt ihr doch auch am Wochenende drehen. So lief das dann. Ja, und diese Gespräche hatten wir mit allen Kinderdarstellungen, dass die im Mai quasi so viele Schulfehltage haben sollten.
Also ganz praktische Probleme auch und Ferien und Kinder sind müde. Nochmal eine Frage zum Dreh. Also wie du da vorgehst, wenn zum Beispiel so eine Szene ansteht, wie wir heute finden wir Namen für eine Katze oder probier mal aus, wie die Katze heißen könnte, du hast eben schon beschrieben. Wie ist es dann? Die Kids kommen morgen an und du verrätst ihnen dann erst, was heute gedreht wird und fragst dann, macht's ruhig auch eigene Vorschläge bei den Katzennamen, also wie läuft's?
Nee, das sage ich nicht. Nee, ich denke mir ja nicht ein Drehbuch aus, weil ich nicht will, dass das am Ende im Film ist. Ich suche die Kinder danach aus, dass ich ihnen eine Geschichte erzähle und so mache ich das schon im Casting. Und versuche Kinder zu finden, die mir sehr gut zuhören und dann noch in der Lage sind, das emotional so zu verinnerlichen, dass es ihrs ist. Und hier beim Drehen haben wir das Ritual, dass wir uns früh mit der Kinderbetreuerin treffen in einem ruhigen Raum, wenn sie dann schon im Kostüm sind und in der Maske waren. Und dann erzähle ich ihnen eine Geschichte. Ich erzähle ihnen eine Geschichte. Okay, ihr wisst ja, hier ist eine Katze zugelaufen und ihr wollt einfach mal rauskriegen, was ist der Name der Katze? Und dann schreibt ihr so Katzennamen auf, die euch einfallen. Ja, und dann werft er der Katze diese Namen zu und guckt, wie sie reagiert. Und die reagiert aber nicht. Und dann dein Kumpel hier, der hat ja auf der Straße die Katze, die hat gesagt, tschüss Koschka. Und dann fragst du, sag mal, wie hast du die Katze auf der Straße genannt? Und er so, Koschka, also Katze auf Russisch. Und dann textet er sie auf Russisch zu. Das haben wir natürlich mit ihm nochmal besprochen, was er da auf Russisch sagen kann. Und das drehen wir jetzt. Und dann drehen wir das ja nicht an einem Stück, sondern wir drehen erst die beiden gemeinsam, dass man dieses Master hat. Dann drehen wir ihn, dann drehen wir ihn, dann drehen wir vielleicht noch übers Katzendummy. Hatten wir natürlich auch. Und das ist das einzige Mal in dem Fall im Film, weil das irgendwie nicht funktionierte. So läuft es ab. Und im besten Fall, wenn die Kinder gut drauf sind, wird es dann eine schöne Szene. Und im schlimmsten Fall, wenn die Kinder einen schlechten Tag haben oder ein Kind einen schlechten Tag haben, wird es halt nicht so gut in der Szene. Damit muss man dann auch leben.
Letzte Frage, und es passt auch ganz gut, nämlich die übrig gebliebene Frage mit den Labels. Auf der einen Seite brauchen wir ja Labels, also schon bei den ganz praktischen Gründen Filmförderung. Auf der anderen Seite in der idealen Welt, vielleicht können Sie mal beschreiben, wie die ideale Welt aussieht. Sagt dem Motto, schau den Film, der ist gut, der wird dich berühren, oder wie wär's denn, also so ganz ohne Schubladen?
Die ideale Welt sieht für mich aus, dass, sagen wir mal, ein Film von Truffaut in Frankreich, das wilde Kind, aus Perspektive eines Kindes erzählt, der läuft am Nachmittag und der läuft am Abend. Das ist für mich die ideale Welt. Und dass man eben es schafft, okay, das ist auch eine Zumutung für einen Verleih, zu sagen, okay, natürlich läuft er am Nachmittag für Familien und an einem, und da meine ich wirklich Nachmittag und nicht 14 Uhr. Und er läuft in Vorstellungen am Abend, weil wir das schaffen, dass Erwachsene sich für Kindheitsgeschichten interessieren. Warum sollten sie das nicht? Wir waren alle Kinder, wir haben alle mit Kindern zu tun. Und ich bin doch handwerklich nicht schlechter als jemand, der Erwachsenenfilm macht. Ich habe ein Regiediplom. Ich muss auch die guten Bilder finden, das richtige Licht setzen lassen, die richtigen Darsteller finden, was sicherlich in der Arbeit mit Kindern anders ist. Aber ich muss genauso mein Handwerk zeigen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass sich Erwachsene nicht dafür interessieren und nicht berührt sein sollten.
Bernd Sahling, ich danke dir für das Gespräch.
Immer wieder gern mit dir.
Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Zwei glorreiche Halunken. Uns gibt's wieder in 2 Wochen. Große Besonderheit aber nicht am Samstag, sondern am Sonntag, den 5. Juli um 15 Uhr mit neuen Filmen. Unter anderem reden wir dann auch über ein weiteres Phänomen. Ein Film namens Obsession macht gerade von sich reden, den gilt's zu besprechen.
Wer man diese Sendung aufmerksam gehört hat, gibt es da auch einiges von zu reden. Toy Story 5 kommt auch ins Kino. Jetzt müssen sie sich wirklich ändern, denn die Technik kommt auf sie zu. Finde ich sehr spannend. Und was ich toll finde, und vielleicht bin ich auch der letzte Verfechter auf diesem Planeten, aber DC hat sich unter James Gunn nochmal neu entwickelt. Und der Supergirl-Trailer-Film kommt ins Kino. Da freue ich mich massiv drauf. Es gibt einiges zu besprechen.
Also schaltet wieder ein. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Thank you.